This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Jeden Monat darf ich hinter die Kulissen eines Institutes der Ludwig-Maximilians-Universität München blicken und neugierig fragen, was denn dort geforscht wird. Damit das dann wirklich auch online landet, helfen mir von Anfang an zwei Herren, und zwar Armin und Erik. Und die beiden liegen mir schon lange in den Ohren, dass ich doch endlich mal was über die mathematische Philosophie machen soll. Meine erste Reaktion? Ich habe mich gedrückt. Dann hat aber auch meine Redakteurin Katrin den Vorschlag gemacht. Und ich habe mich also in die Höhle des netten Löwen Stefan Hartmann gewagt.
Mein Name ist Stefan Hartmann. Ich bin Professor für Wissenschaftstheorie an der LMU München und seit einem Jahr hier.
Genau, relativ frisch hier.
Relativ frisch. Mhm. War vorher in Holland, davor in England. Bin froh, wieder in Deutschland zurück zu sein. Und leite hier gemeinsam mit meinem Kollegen Hannes Leitgeb das Munich Center for Mathematical Philosophy.
Meine erste Assoziation bei mathematischer Philosophie war der britische Kultautor Douglas Adams. In einem seiner Bücher wird ein gigantischer Riesencomputer gebaut, der den Sinn des Lebens berechnen soll. Als er Generationen später eine Lösung gefunden hat, lautet diese 42. Übrigens auch die Nummer dieser Folge. Also eine mathematische Lösung eines philosophischen Problems.
Also eigentlich an zwei Dinge, die nicht so richtig zusammenpassen, oder?
Ja, das ist vielleicht zunächst mal so. Die mathematische Philosophie, so wie wir sie hier verstehen, versucht philosophische Probleme zu lösen mit Hilfe von mathematischen Methoden. Wir sind jetzt vielleicht weniger an diesen großen Fragen, wie der nach dem Sinn des Lebens interessiert, sondern versuchen so Fragen eine Etage drunter anzugehen, die tatsächlich geklärt werden können, wo wir ein konkretes Problem haben, das irgendwie philosophisch ist und dann tatsächlich gelöst werden kann. Und zur Lösung verwenden wir unter anderem mathematische Methoden. Ja. Ich sehe das so, dass die Mathematik uns einfach einen Werkzeugkasten bereitstellt mit verschiedenen Methoden. Und es stellt sich heraus, dass eine Reihe von diesen Methoden sehr, sehr nützlich sein können in der Philosophie. Vielleicht kann nicht jedes Problem der Philosophie mit mathematischen Methoden behandelt werden können. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, ich weiß es nicht. Aber eine ganze Reihe von Fragen, die philosophischer Natur sind, können mit mathematischen Methoden behandelt werden. Und wir wollen einfach mal schauen, wie weit wir damit kommen.
Der Sinn des Lebens ist 42. Fairness ist 12, Rationalität 35. Nein, Moment.
Mathematik ist natürlich viel mehr als Zahlen. Ja. Mathematik stellt Strukturen bereit. Mathematik stellt bestimmte Methoden, bestimmte Vorgehensweisen bereit. Hilft uns, präzise Konzepte zu definieren. Hilft uns, Methoden zu finden, um konkrete Probleme zu lösen. Und ja, also finde das alles sehr aufregend. Und wir haben viele Leute hier, die an ähnlichen Fragen arbeiten und hoffen, große Fortschritte zu machen.
Ich glaube, wir brauchen konkrete Beispiele und die sind wirklich spannend. Wartet ab.
Wir haben uns zum Beispiel dafür interessiert, wie Komitees sich auf ein Ergebnis einigen. Also kann sich zum Beispiel vorstellen, dass eine Jury im Gericht entscheiden muss, ob ein Angeklagter schuldig ist oder unschuldig ist. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die Jury sich entscheiden kann. Sie können einfach abstimmen und dann wird eben die Mehrheitsentscheidung als Gruppenvotum sozusagen genommen. Es kann aber auch, und das ist vielleicht plausibler, deliberiert werden. Ja, die Jurymitglieder reden miteinander, versuchen sich zu überzeugen, tauschen Argumente aus und gelangen dann am Ende zu einem Konsens, den alle akzeptieren, mit dem alle glücklich sind.
Ganz praktisches Beispiel, der Film Die Zwölf Geschworenen. Das ist ein Film von 1957. Ein junger Puerto Ricaner wird des Mordes an seinem Vater beschuldigt. Nach 6 Verhandlungstagen ziehen sich die 12 Geschworenen zurück. Sie sollen zu einem einstimmig gefällten Urteil kommen. Sie machen eine erste Probeabstimmung.
Das geht aus 11-1. Dann kommt dieser Teil, wo diskutiert wird. Ja, der eine Abweichler wird gefragt, warum er denn abweicht und begründet das dann irgendwie. Und die anderen denken darüber nach. Dann findet eine zweite Abstimmung statt. Und die geht 9-3 aus, glaube ich. Und wieder kommt eine Diskussion. Also Deliberation wird in diesem Film so verstanden als eine Sequenz von Abstimmungen, die irgendwie konvergieren. Und zwischen diesen Abstimmungen passiert irgendwas. Ja? Und wenn man das so im Hinterkopf hat, kann man überlegen, wie man das mathematisch fassen kann. Ja? Das ist eine Art des Deliberationsprozesses. Das ist eine ganz spezielle Art, weil keine neue Information reinkommt. Alle 12 Geschworenen haben an der Gerichtsverhandlung teilgenommen, haben die Aussagen des Angeklagten und der Anwälte und so weiter gehört. Und dann werden die in diesen Raum gesteckt und müssen entscheiden.
Wie können die Geschworenen, die sich nicht kennen und nur für diesen Fall in einen Raum gesperrt wurden, um eine enorm wichtige Frage zu beantworten, möglichst fair und richtig entscheiden? Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
Er war es oder er war es nicht. Und was wir wollen von der Jury ist, dass sie genau das herausfindet. Ja? Jetzt ist jedes einzelne Jurymitglied mehr oder weniger kompetent, die richtige Entscheidung zu treffen auf der Grundlage der Information, die gegeben ist. Und man kann dann versuchen herauszufinden, welche dieser Verfahren, ja, die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass die Gruppe die richtige Entscheidung trifft. Also dazu muss der Deliberationsprozess modelliert werden. Ich muss mir irgendwie überlegen, was passiert denn da jetzt genau? Ich muss wirklich meine Karten auf den Tisch legen. Ich muss präzise machen, was im Deliberationsprozess passiert. Ich muss den modellieren und kann dann mit Hilfe von Computersimulationen versuchen, diese Frage zu beantworten.
Dieses Wort werden wir heute übrigens noch öfter hören. Deliberation. Es bedeutet, dass die Entscheider in diesem Fall debattieren und dann zu einer Entscheidung kommen, anstatt nur abzustimmen.
Abstimmen geht schnell, ja, ist ein großer Vorteil. Abstimmen geht in großen Gruppen, ja, also in einer Gesellschaft bleibt uns nichts anderes übrig als abzustimmen. Wir können uns nicht morgens um 10 in Berlin auf dem Marktplatz treffen und deliberieren. Ja. Auf der anderen Seite hat Deliberation den Vorteil, dass wir von anderen lernen können. Ja, wir werden vielleicht aufmerksam gemacht auf etwas, was uns nicht bewusst war. Und am Ende ist es auch schön, wenn alle die Entscheidungen mittragen.
Die Frage war also, wie eine Gruppe von Menschen zu einer einstimmigen Entscheidung gelangt. Wie sie möglichst gut beurteilt, ob ein Angeklagter schuldig ist oder unschuldig. Doch nicht nur das.
Wir haben uns auch eine Sache angeguckt, die ganz interessant war. Und zwar haben wir uns gefragt, welche Rolle spielt die Reihenfolge, in der die verschiedenen Gruppenmitglieder reden. Ja? Und empirisch sieht man, dass der erste Sprecher oft einen sehr großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Der so verankert, wie man sagt, den Deliberationsprozess. Und die anderen, der zweite, dritte und so weiter Sprecher, orientieren sich dann irgendwie an dem, was der erste gesagt hat. Wenn sie die Ersten gewesen wären, hätten sie vielleicht was anderes gesagt. Aber die orientieren sich dann an dem. Und das scheint ja erstmal nicht gut zu sein, ja, wenn derjenige, der als erstes redet, diesen großen Einfluss hat. Wir haben uns dann gefragt, nehmen wir an, dass alle Gruppenmitglieder individuell rational sind, das heißt also, die ändern ihre Meinung sozusagen nach rationalen Regeln, nachdem einer irgendwas gesagt hat, dann redet der Nächste, die anderen ändern ihre Meinung entsprechend. Ja. Wir haben uns gefragt, ob in einer solchen Situation trotzdem dieser Verankerungsprozess passieren kann. Ja, und es hat sich herausgestellt, dass dieser Verankerungseffekt auch in diesem Fall zu sehen ist. Also alle Gruppenmitglieder können komplett rational sein und doch gibt es auf der Gruppenebene dieses Phänomen, was wir eigentlich nicht wollen, ja? diese Verankerung. Ja? Das ist erstmal interessant, also dass man das in einem Modell studieren kann und zeigen kann, also vollkommene Rationalität auf der individuellen Ebene, aber Irrationalität auf der Gruppenebene. Und man kann sich dann vielleicht im nächsten Schritt fragen, wie kann ich den Deliberationsprozess lenken oder steuern, sodass dieser Verankerungseffekt nicht auftritt. Also wie kann ich den wegbekommen? Ja, was kann ich da machen? Ja? Und das überlegen wir uns jetzt auch gerade.
Jetzt klingt das doch schon greifbarer, oder? Es gibt aber noch ein Beispiel, das sehr gut zeigt, wie Philosophie und Mathematik zusammenhängen können. Diesmal geht's in die Politik, in den Rat der Europäischen Union, im Volksmund besser als EU-Ministerrat bekannt. Er repräsentiert die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten.
Vor einigen Jahren war die Frage, wie die Länder vertreten sein sollen im Ministerrat der EU. Und wir haben gesehen, dass die sich dann auf irgendwas geeinigt haben. Ja, jedes Land bekam ein bestimmtes Gewicht. Und wir haben uns dann gefragt, ist das jetzt vernünftig? Warum ist das so, dass Deutschland dieses Gewicht hat, Luxemburg jenes Gewicht? Ist das jetzt fair? Ja, was steckt da dahinter? Ja.
Wenn alles direkt proportional wäre, also große Länder viele Stimmen hätten, kleine Länder wenige, dann wären die kleinen Länder benachteiligt. Deutschland, Frankreich, England würden die Entscheidungen alleine treffen. Wenn alle Länder eine Stimme bekommen, ist das für die großen Länder nicht gerecht. Die kleinen könnten sich zusammentun und Deutschland beispielsweise ausbremsen.
Deswegen muss es irgendwas dazwischen sein, irgendwas zwischen jedem Land das gleiche Gewicht zu geben und der proportionalen Repräsentation. Die Quadratwurzel liegt in der Mitte, ja. Und wir haben gesehen, dass nach unserem Modell die Quadratwurzel tatsächlich optimal ist. Es gab Politikwissenschaftler von anderen Universitäten, die ganz andere Ansätze verfolgt haben. Und bei denen kam auch raus, dass die Quadratwurzel optimal ist, was sehr interessant ist. Wir haben dann Beziehungen zwischen den Modellen nachherstellen können.
Aber wie ging das? Wie kam dieses Ergebnis zustande?
Und wir haben dann versucht, die Frage zu beantworten, was wäre eine faire Repräsentation? Und dazu mussten wir ausbuchstabieren, was wir unter Fairness verstehen. Wir haben einen bestimmten Vorschlag gemacht dazu und den dann übersetzt in Computersimulationen. Es war ein bestimmter Ansatz, der ein sehr schönes Ergebnis hatte. Das Ergebnis war, dass das Gewicht eines Landes proportional sein soll zur Quadratwurzel aus der Bevölkerungszahl.
Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Runden wir die deutsche Bevölkerungszahl mal auf 81 Millionen, dann ist die Quadratwurzel aus 81 die 9. Deutschland bekommt also 9 Stimmen. Und Polen hat 36 Millionen Einwohner, bekommt also 6 Stimmen. Die Mathematik haben wir also abgehakt. Aber was ist die Philosophie dahinter? Die Fairness?
Ja, genau. Ja. Also Philosophen stellen große Theorien auf über Gerechtigkeit und Fairness. Und das ist alles wunderbar. Wir fragen uns halt, was bedeutet das konkret? Für einen ganz konkreten Fall, für eine komplexere Entscheidungssituation. Also wir sind jetzt nicht allein daran interessiert, bestimmte Begriffe zu explizieren. Was bedeutet Fairness? Das wäre so die traditionell philosophische Zugangsweise. Wir fragen uns, was folgt aus bestimmten Konzeptionen für konkrete Entscheidungssituationen. Und damit, denke ich, können wir Philosophie auch irgendwie nützlich machen. Ja, also die Philosophie ist ja jetzt nicht so vertreten im öffentlichen Diskurs. Was sie macht, gilt oft als sehr abstrakt und ist es auch oft. Aber ich denke, man kann trotzdem sehr viel von der Philosophie lernen, indem man versucht, das Abstrakte runterzubrechen. Und das ist eben dann oft nicht trivial, dieser Übergang vom Abstrakten zum Konkreten. Was zwischendrin passiert, ist dieser Prozess der Modellierung. Ja? Ich kann nicht einfach ein abstraktes Fairness-Prinzip nehmen und dann ergibt sich irgendwie sofort, dass Deutschland ein Gewicht von 24% oder sowas bekommt. Da muss einiges zwischendrin passieren und das ist recht spannend. Und dass das geht, das ist sicher so ähnlich wie in Wissenschaften. Also da muss eben auch Empirisches irgendwie eingefüttert. Also wir mussten einfüttern in dieses Modell, was die Bevölkerungszahlen sind zum Beispiel. Ja, also es gehen empirische Annahmen ein.
So, jetzt mal Pause. Wir haben ja noch gar nichts über diesen Mann erfahren, der mir da gegenüber sitzt. Stefan Hartmann hat weißes Haar und ein jungenhaft freundliches Gesicht. Er begeistert sich sichtlich für sein Fach und er hat die vergangenen Jahre in England und den Niederlanden gelebt.
Früher wollte ich ins Ausland gehen. Ich dachte, alles ist besser im Ausland, was falsch ist, habe ich dann irgendwann gemerkt. Und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, was es in Deutschland gibt. Und erfreulicherweise war die LMU auch auf der Suche nach jemandem. Und so haben wir uns gefunden.
Doch nicht nur das. Stefan Hartmann hat eine Humboldt-Professur, genau wie sein Lehrstuhlkollege Hannes Leitgeb. Und das ist mit 3,5 bis 5 Millionen Euro über 5 Jahre der am höchsten dotierte Forschungspreis in Deutschland. Er wird seit 2008 renommierten Akademikern im Ausland angeboten, damit sie in Deutschland forschen. Ein guter Grund für Stefan Hartmann zurückzukommen. Und das richtige Fach für sich hat er ohne Zweifel auch gefunden.
Mich interessieren viele Fragestellungen und dafür, denke ich, ist Philosophie das optimale Fach, ja, weil alles irgendwas mit Philosophie zu tun hat und so kann ich meinen Interessen folgen und kann das trotzdem auch beruflich machen. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, nur innerhalb von einer Disziplin oder einer Teildisziplin zu arbeiten, das wäre jetzt für mich vielleicht nicht so befriedigend. Ich mag es irgendwie, in bestimmte Fragestellungen einzutauchen, zu gucken, was ich da machen kann. Und dann interessiert mich aber auch wieder was ganz anderes. Also ich mag es so auch zwischen den Naturwissenschaften, insbesondere der Physik und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und vielleicht stärker philosophischen Fragestellungen hin und her zu springen. Und das kommt mir einfach so entgegen, so wie ich halt bin.
Ich finde das bis jetzt zwar alles spannend, aber ist das jetzt irgendeine neumodische Disziplin, die bald wieder verschwindet?
Also mathematische Philosophie ist tatsächlich ein Begriff, den mein Kollege Hannes Leitgeb geprägt hat. Zuvor hieß das formale Philosophie, heißt es auch zum Teil immer noch. Viele Philosophen, auch aus der Tradition, waren fasziniert von der Mathematik und haben die Mathematik so ein bisschen als Vorbild, als Leitbild gesehen. Ja, Plato war fasziniert von regulären Körpern und der Mathematik im Allgemeinen. Leibniz wollte rechnen, hat uns aufgefordert zu rechnen, wenn wir bestimmte philosophische Fragen hatten. Pascal, Descartes haben tatsächlich wirklich auch Beiträge zur Mathematik geleistet. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die analytische Geometrie waren selbst auch große Philosophen. Kant war von der Mathematik begeistert, hat selbst versucht, Theoreme zu beweisen und so weiter. Also diese Faszination für die Mathematik unter Philosophen ist sehr alt. Ja. Es gab dann die logischen Empiristen Anfang des 20. Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts, die die Logik als Hilfsmittel sehr stark etabliert haben in der Philosophie. Und in der Nachfolge gab es immer wieder Philosophen, die versucht haben, mathematische Methoden zu verwenden. Das waren oft ganz bestimmte einzelne Methoden. Die Logik hat eine sehr große Faszination ausgeübt auf die Leute. Inzwischen sehen wir das so, dass die Mathematik ganz, ganz viel zu bieten hat. Ja, es gibt nicht nur die Logik und nicht nur die Wahrscheinlichkeitstheorie, es gibt alles möglich. Die Mathematik stellt uns Strukturen bereit und die Mathematik stellt uns Methoden bereit, Fragen zu analysieren, Probleme zu lösen. Und wir bedienen uns der einfach. Also das ist ein Werkzeugkasten, die Mathematik für uns. Und welches Werkzeug jetzt für ein bestimmtes Problem zu verwenden ist, muss sich zeigen.
Okay, also doch nichts Neumodisches. Gut, dann also eine Definition der mathematischen Philosophie.
Ja, also es sind alles Fragen, die eine philosophische Motivation haben. Ja, wie findet eine Gruppe die Wahrheit heraus? Was ist Rationalität auf der Gruppenebene und so weiter? Aber eben oft an einem ganz konkreten Beispiel ausbuchstabiert werden. Also wir stellen jetzt keine großen Theorien auf über Gruppenrationalität oder so. Selbst wenn wir das machen würden, würden wir es immer konkret ausbuchstabieren an bestimmten Beispielen.
Simple Mathematik wäre für mich der Dreisatz. Und so klingt das folgende Beispiel auch. Aber Stefan Hartmann korrigiert mich. Das nennt man Syllogismus, einen logisch richtigen Schluss.
Wenn ich zum Beispiel die beiden Prämissen bekomme, alle Menschen sind sterblich und Sokrates ist ein Mensch, dann muss ich schließen, dass Sokrates sterblich ist. Wenn ich das nicht mache, habe ich einen Fehler gemacht.
Gut, jetzt haben wir also den Dreisatz, Syllogismus, und damit eine Frage beantwortet. Soweit so verständlich. Und dann?
Wir haben jetzt nicht nur einen Hammer, mit dem wir auf alles draufhauen, sondern wir haben einen riesengroßen Werkzeugkasten und versuchen dann Methoden herauszugreifen, die für die Fragestellung, die uns interessiert, nützlich ist. Und das zeichnet vielleicht die heutige Zeit aus. Also, dass wir wirklich da ganz, ganz offen sind und mit philosophischen Problemen anfangen und dazu aber jetzt wirklich auch Lösungen liefern können.
Auf was für einem Level bewegt sich Ihre Mathematik?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Fragestellungen, die mit sehr wenig Mathematik tatsächlich behandelt werden können. Und in diesem MOOC über mathematische Philosophie präsentieren wir eine Reihe von diesen Beispielen. Ja. Aber es ist klar, dass es auch andere Fragestellungen gibt, die etwas mehr Mathematik benötigen. Ja, das kommt halt drauf an. Also viele von uns verwenden Logik oder die Wahrscheinlichkeitstheorie. Das ist alles jetzt nichts Schlimmes oder so. Also es ist meistens so auf dem Schulniveau. Ja, was wir auch jetzt sehr stark machen, ist, wir verwenden Computersimulationen, also Methoden aus der angewandten Mathematik, Methoden, die auch Physiker zum Beispiel verwenden, Ingenieure verwenden. Das ist dann wieder eine andere Technik sozusagen. Da wird jetzt nicht analytisch auf dem Blatt Papier gerechnet, sondern es werden Computerprogramme geschrieben und die laufen dann und spucken eine Zahl aus zum Beispiel.
Habt ihr das Zauberwort gerade gehört? MOOC. Stefan Hartmann und Hannes Leitgeb haben einen Massive Open Online Kurs aufgezeichnet. Sehr interessant. Schaut mal auf Coursera vorbei, da ist ein Einleitungsvideo zu sehen. Es gibt übrigens ein DFG-Schwerpunktprogramm, das Philosophie und Psychologie zusammenbringt.
Philosophen wollen bestimmte Prinzipien aufstellen. Psychologen sind mehr daran interessiert zu schauen, wie machen die Leute das.
Also schnappen wir uns ein psychologisches Beispiel. Herr Hartmann, da gibt's doch die Linda.
Soll ich es erzählen?
Wenn Sie möchten.
Okay, also psychologisches Experiment. Die Versuchsteilnehmer bekommen Informationen zu einer Frau namens Linda. Sie ist 31 Jahre alt, schlau, hat Philosophie studiert, sozial engagiert, Anti-Atomkraft und so weiter. Und jetzt werden sie gefragt, was ist wahrscheinlicher? Antwortmöglichkeit 1, Linda ist eine Bankangestellte. Oder Antwortmöglichkeit 2, Linda ist eine Feministin und eine Bankangestellte. Stellt sich heraus, dass um die 85% der Versuchsteilnehmer die zweite Antwortmöglichkeit für die wahrscheinlichere halten. Also sie halten es für wahrscheinlicher, dass Linda Feministin und Bankangestellte ist, was aber den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie widerspricht. Also es kann nicht wahrscheinlicher sein, dass jemand Bankangestellte und etwas anderes ist, als Bankangestellte zu sein. Das Beispiel ist natürlich sehr geschickt konstruiert, weil gegeben die Hintergrundgeschichte über Linda keine so richtig davon überzeugt ist, dass Linda Bankangestellte ist.
Linda kommt in beinahe jedem Interview mit Stefan Hartmann vor, weil sie einfach so greifbar ist.
Ich habe schon so viel über Linda erzählt.
Seit wann gibt es denn Linda? Wann war dieses?
Ich glaube, das war in den 70er Jahren.
Echt?
Schon. Ja, ja, aber das hat eine riesen Literatur nach sich gezogen. Das wollte ich nämlich jetzt sagen. Ja. Also wenn das jetzt einfach so ein Fehlschluss wäre wie bei Sokrates, ja, also wenn ich da sage, Sokrates ist nicht sterblich, dann habe ich halt einfach einen Fehler gemacht. Ja. Aber bei Linda sind die Psychologen der Meinung, dass man da nicht so schnell sein sollte und sagen soll, okay, ihr seid halt alle irrational, dann wären wirklich 85% von uns irrational. Und das wollen wir vielleicht nicht haben. Ja? Also vielleicht sind 20% von uns irrational, aber keine. Und deswegen haben die Leute sich versucht, damit zu beschäftigen, wie die Leute tatsächlich schließen, also wie ich da Sinn draus machen kann, welche Überlegungen da noch eine Rolle spielen, was da genau passiert.
Psychologie, Philosophie, Physik. Für Stefan Hartmann ist die Interdisziplinarität offenbar wichtig.
Aus den Disziplinen lernen wir bestimmte Zugangsweisen. Und das Spannende sind die Probleme. Und ja, ich glaube wirklich, dass das Philosophen da einen Beitrag leisten können.
Einen großen Unterschied gibt es allerdings zwischen Mathematik und Philosophie. In der Mathematik sollte jede Gleichung eine Lösung haben, während manche philosophische Fragen wohl nie eine eindeutige Antwort erhalten werden.
Ich dachte ja immer, bei der Philosophie wäre so ein bisschen der Weg das Ziel, dass man da gar nicht unbedingt eine Lösung finden möchte manchmal, oder?
So sehen viele Philosophen das. Es gibt große Fragen und wir können versuchen, einem Verständnis der Problematik näher zu kommen, auch durch das Studium der Antworten von anderen großen Philosophen oder so. Und das ist vielleicht tatsächlich so für viele Fragen. Andere Fragen können aber sehr präzise formuliert werden und dann auch tatsächlich innerhalb eines gewissen Rahmens beantwortet werden. Ich komme aus den Naturwissenschaften. Ich habe Physik-Hintergrund und irgendwie betreibe ich Philosophie auch wie ein Physiker. Ja? Ich versuche, das Problem konkret zu machen, genau zu definieren und überlege mir dann, wie ich das Problem tatsächlich lösen kann.
Vielleicht braucht man nicht immer eine Lösung.
Wir haben irgendwie so den Glauben, dass die Probleme Lösungen haben. Und wenn wir die Lösung nicht gefunden haben, dann haben wir entweder das Problem nicht präzise genug gemacht. Also das wäre jetzt auch so eine Überlegung über philosophische Probleme, wie die Frage nach dem Sinn des Lebens, wo uns jetzt nicht unmittelbar eine mathematische Zugangsweise einfällt. Vielleicht sind die Probleme einfach noch nicht so präzise formuliert und so klar, dass die tatsächlich dann gelöst werden können. Da gibt es viel Unsicherheit. Ja?
Wirklich?
Was das Problem vielleicht genau ist. Ja? Aber wenn wir ein Problem wirklich klar formuliert haben, dann liegt es vielleicht eher an uns, dass wir einfach nicht gut genug sind und die Lösung noch nicht gefunden haben.
Und wie ist es nun mit dem Sinn des Lebens? Interessiert ihn diese Frage gar nicht?
Von den ganz großen Fragen hab ich mich immer ferngehalten und die anderen Fragen, die tauchen irgendwie so auf. Ja? Also ich lese Zeitungen oder ich lese irgendwelche wissenschaftlichen Zeitschriften und denke, das könnte sehr interessant sein. Also momentan interessiert mich sehr stark wieder nach Jahren die Quantenmechanik, Verständnis von quantenmechanischen Phänomenen, auch der Rolle von Wahrscheinlichkeiten in der Quantenmechanik. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Problemen, an denen auch zum Teil Doktoranden und Postdocs hier arbeiten. Also das ist sicher ein sehr, sehr wichtiges Gebiet. Und dann auf dem Gebiet der Sozialwissenschaft und der Psychologie interessiert mich insbesondere so diese methodologische Frage, wie ich diesen philosophischen Zugang mit dem wissenschaftlichen Zugang verbinden kann. Ja, also Philosophen haben ihre Rationalitätsprinzipien, Psychologen stellen irgendwas fest über die Leute. Jetzt kann ich sagen, okay, die Philosophen wissen, wie es geht und beurteilen dann sozusagen, was die Leute machen. Und wenn die dann Fehlschlüsse ziehen, dann ist das eben so. Ja. Ich kann aber auch, wenn ich mehr auf der psychologischen Seite bin, dann kann ich sagen, mich interessiert halt, wie Leute tatsächlich entscheiden, schließen und so weiter. Ja. Und die Theorien sind mir irgendwie egal, die sind sowieso viel zu weit weg. Und ich will versuchen, die irgendwie zusammenzubringen. Ich will irgendwie zu einer philosophisch interessanten Rationalitätstheorie kommen, die aber empirisch informiert ist. Ja, und das für Individuen und für Gruppen.
Die Frage der Rationalität und die Frage der Willensfreiheit. Da gab es kürzlich Experimente, die zeigen sollten, dass unser Gehirn Entscheidungen schon trifft, bevor wir sie bewusst zu treffen glauben.
Ich glaube, da muss man sehr genau hingucken, was da passiert, bevor man so große Aussagen macht. Ja? Aber das ist eben auch Philosophie, dass man eben wirklich genau guckt. Also der Schritt von irgendwelchen experimentellen Resultaten zu großen philosophischen Aussagen, wir sind nicht frei oder so, da ist viel dazwischen. Man muss wirklich, wirklich ganz genau gucken. Aber es ist auf keinen Fall irrelevant. Ja? Also wir brauchen diese empirischen Daten. Ich kann nicht einfach in meinem Lehnstuhl sitzen und über Willensfreiheit nachdenken und dann zu dem Ergebnis kommen, wir sind frei, wir sind nicht frei. Das halte ich für sehr unplausibel. Ja? Andererseits ist es nicht einfach, aus Daten, aus konkreten Experimenten Schlüsse zu ziehen. Aber das ist eben auch aufregend. Ja? Das muss ich eben dann gemeinsam machen mit den Neurowissenschaftlern. Ich kann versuchen, besser zu verstehen, was passiert. Aber wir sind, glaube ich, sicher noch sehr weit entfernt davon, so diese riesige Frage nach Willensfreiheit zu beantworten. Ja? Deswegen, also ich habe mich von diesen großen Fragen daher auch immer eher ferngehalten. Ja? Aber wenn ich groß bin, ich möchte auch dazu irgendwas mal sagen.
Da treffen wir uns dann nochmal.
Genau.
Und wenn wir uns dann wirklich wieder treffen, müssen wir uns auch über die Quantenmechanik unterhalten. Die beschäftigt Stefan Hartmann nämlich auch sehr. Aber für heute lassen wir ihn mal in Ruhe. Und ich wünsche euch, wie immer, erstmal frohes Forschen. Eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.